Ich behaupte, dass die Entscheidung, die Vorentscheidung, diese Option fondamentale für Sachlichkeit oder Unsachlichkeit, also für Wirklichkeitsgemäßheit, wie Pieper sagt, Wirklichkeitsgemäßheit oder Unsachlichkeit, das heißt meine Wünsche, meine Interessen. Es gibt keine Neutralität. Wer auch nur einen Moment zögert zwischen Sachlichkeit und Unsachlichkeit, ist schon unsachlich. Und ich kann nicht sachlicherweise für Unsachlichkeit sein, ich kann nicht unsachlicherweise für Sachlichkeit sein, ich kann nur sachlicherweise für Sachlichkeit sein und unsachlicherweise für unsachlich. Und hier gibt es überhaupt keine Neutralität und kein Drittes. So wie Pascal das sagt, wer zwischen Sicherheit, Gewissheit und Skeptizismus zögert, ist schon Skeptiker. Hier gibt es kein Drittes. Bei Gut und Böse, wie gesagt, klingt so, man könnte sich in eine Indifferenz retten. Sobald ich von Sachlichkeit und Unsachlichkeit rede, ist klar, die Grundformel heißt entweder oder. Kierkegaard hat recht. Und dann schreien die Leute immer von der Erpressung durch eine Alternative. Aber hier gibt es nichts anderes. Das müssten, meine ich, da klar machen. Also ich muss Begriffe wie vernünftig und rational erst auf Wissenschaft bornieren, um dann mit Popper ausgerechnet das einzig Vernünftige, nämlich die Entscheidung für Vernunft, irrational zu nennen. Ne? Ist schon merkwürdig, dass er das macht und sagt, die Grundentscheidung für Ratio sei irrational. Gewissenhaftigkeit schließt Willkür aus, sie ist vernünftig und darum zu vernünftiger Rechenschaftsablage gehalten. Loggern die Donai, natürlich Phänomenologie, überall muss ich Gründe benennen. Das gehört dorthin. Von dort her bin ich beim Schritt 3, Selbstentzug und Selbstbegründung. Ich möchte einsetzen bei diesem Aristoteles-Wort, dass das Leben für Lebendiges das Sein ist. Nicht? Diese alte Geschichte, dass wenn eine tote Katze liegt, ich sagen kann, nicht sagen darf nach Aristoteles, da liegt eine Katze und die ist tot. Also ich muss sagen, das ist jetzt nur noch eine Ex-Katze, was darum liegt. Das ist ein Katzenkadaver und keine Katze. Eine Katze, die nicht lebt, ist keine Katze. Und wenn ich das also sage, wenn ich also einen analogen Seinsbegriff einführe, den wir unbedingt brauchen, gegen Universität haben wir vorhin schon was gehört, ne? Dass es hineingehört, da behaupte ich, dass für Freiheit gilt, ich hatte es vorhin schon zitiert, ein freier Wille und ein Wille unter dem Sittengesetz ist einerlei. Es gibt überhaupt keine Freiheit ohne unter dem Sollen. Das will ich hier behaupten. Ein freier Wille und ein Wille unter sittlichen Gesetzen ist einerlei. Meine Begründung war ja, jedes Handeln bedarf eines Beweggrundes. Entweder ist dieser Beweggrund natural oder moralisch. Natural setzt sich der stärkste Trieb oder Zug durch. Was man sagt und tut, geschieht, weil man ist, was man ist. Und wenn man was anderes täte, wäre man ein anderer Mensch. Wie uns das ja dann Leute wie Gerd Roth, und er ist dann noch Vorsitzender von dieser Bildungsinstitution da, nicht? Wie heißt das da? Da war ich ja selber drin. Deutsche Studienstiftung, ja. Ne? Man fasst sich an den Kopf. Also, dass es da sowas gibt, ne? Sitzt er also da drin und sagt, wir seien nicht frei. Nein, anders reden könnte man dann nur, wenn man anders wäre. Nein, und deswegen eben mein Satz, wer nicht sollen will, muss müssen. Entweder ich lasse mich bestimmen vom sittlichen Gesetz oder von einem Bedürfnis und einem Getriebenwerden. Entweder ich tue, was ich nicht glaube, nicht zu dürfen, oder ich tue, von dem ich es nicht lassen kann. Ich sehe auch hier wieder kein Drittes. Und deswegen möchte ich also die Rickensche Argumentation da auch noch einmal zuschärfen gegen eben seinen Doktorvater Tugendhat und seinen Dezisionismus. Das Tugendhat sagt ja, ich gehe von einem Ich will aus. Die Tugendhatsche Ethik begründet sich so, ich möchte gern gemocht werden und um gemocht werden muss ich ein Ich-Ideal aufstellen und diesem Ich-Ideal folge ich dann eben. Und darauf sagt eben Ricken, die zäsionistische These gerade, die muss man ja beziehen auf Annahme und Abwehr dieses Anspruchs, dann gilt, dass eben Tugendhat übersieht die Unterscheidung zwischen Anerkennung und Gültigkeit. Und das sind zwei verschiedene Dinge. Und ich würde obendrein noch die Freiheitlichkeit und die Humanität des Dezisionismus also ansprechen und einklagen. Kann man das wirklich so einfach machen und sagen, ich setze das, ist das dann überhaupt noch Moral, was dabei rauskommt? Und deswegen redet ja auch eben Tugendhat nicht von einem Sollen, sondern entweder von einem Wollen oder Müssen. eben nämlich das Müssen der technischen Imperative oder der strategischen. Ähnlich nun zur Selbstbegründung. Ricken geht so weit, dass er sagt, hier liegt eine Zirkularität vor. Weil, sagt er, Kant und Ricken mit Kant die Personalität voraussetzt. Und sobald ich die voraussetze, werde ich hier zirkulär. Zitat: Moralphilosophie ist letztlich immer zirkulär und die einzige Alternative zur Zirkularität ist der Naturalismus, der den Gedanken einer von der theoretischen verschiedenen reinen praktischen Vernunft aufgibt. Die einzige Möglichkeit, den naturalistischen Fehlschluss im Ansatz einer Moralphilosophie zu vermeiden, ist die Annahme eines obersten, mit der reinen praktischen Vernunft gegebenen präskriptiven Prinzips. Und für dieses Prinzip gibt es keinen Beweis, sondern nur einen Aufweis aus dem moralischen Bewusstsein. Der Dualismus ergibt sich notwendig aus einer nicht-naturalistischen kognitiven Ethik. Sie setzt einen absoluten Wert voraus, der als solcher nicht in der Welt der Erfahrung gegeben sein kann. Ich sage da, damit bin ich nicht zufrieden, das gefällt mir nicht. Warum soll das vorausgesetzt werden? Wieso versteht es sich von selbst, dass die Welt der Erfahrung identisch ist mit dem Bereich des Natural-Empirischen? Warum soll Erfahrung nur das sein, was eben die Physiker machen? Das war ja die Frage, die wir vorhin schon hatten. Ne? Kann ich nicht sagen, es gibt eine sittliche Erfahrung? Weder Personalität und ihr Rang noch dieses sogenannte präskriptive Prinzip des kategorischen Imperativs werden, woher auch vorausgesetzt, sie werden erfahren. Verstehe nicht, warum Ricken da sagt, das wird vorausgesetzt. Das ist eine Sache der Erfahrung. Philosophie geht aus Erfahrung aus, aus Reflexion auf Erfahrung. Allerdings nicht rein theoretisch, intuitiv, sondern eben in diesem oben skizzierten Sinn medialer Satiens. Ich meine also, dass man hier geradezu mit dem Wortgebrauch von Kant ernst machen kann. Wir stehen vor einem Faktum der Vernunft. Mit der ganzen Paradoxie, die das Wort beinhaltet, weil ja an sich die Vernunft nicht für Fakten da ist. Für Fakten sind die Sinne da. Und die Vernunft ist da für die Interpretation der Fakten. Aber die sittliche Erfahrung ist ein Faktum der Vernunft. Warum soll es bloß sinnliche Fakten geben? Das ist eine Voraussetzung. Die muss man doch nicht teilen. Die müsste man begründen. Beweise würden in der Tat zirkulär. Aber Beweise gibt es natürlich nicht dafür. Und das ist ja bei Aristoteles nachzulesen, dass es ein Mangel an philosophischer Bildung ist, wenn man nicht weiß, wofür man einen Beweis zu fordern hat und nicht. Das war immer mein Einwand gegen Hans Albert, wieso der für alles einen Beweis haben will. Da sagt also der Kant, das ist ein Mangel, sagt der Aristoteles, das ist ein Mangel an philosophischer Bildung. Denn wer einen Beweis dafür haben will, dass der Schnee weiß ist, den muss man zum Augenarzt schicken. Und wer einen Beweis dafür haben will, dass man die Eltern ehren soll und die Götter lieben, der ist zu prügeln. Etwas harsch, nicht? An einer anderen Stelle sagt, das reichen die Prügel des Lebens. Deswegen kann man erst als erwachsener Mensch also praktische Ethik betreiben. Und die jungen Leute sind entweder zu idealistisch oder zu leidenschaftlich. Ja, haben die halt gemeint damals.
Damals.
Damals, ne? Heute wissen wir, dass die ganze Wahrheit bei der Jugend liegt. Also, müssen wir mal gucken. Also, und deswegen sagt dann der Aristoteles in der Topik, man soll nur Probleme untersuchen, wo es zur Lösung obwaltender Zweifel der Vernunft bedürfe. Was evident ist, muss ich nicht beweisen. Beweisen muss ich, was nicht evident ist. Und was heißt beweisen? Beweisen heißt, nicht evidentes auf evidente Weise auf evidentes zurückführen. Und das muss ich natürlich nur machen, wo etwas nicht evident ist. Das war weiter also gar nicht nötig. Diese gewaltlos machtvolle Überzeugungskraft des erfahrenen Anspruchs, das steht von Platon bis Fichte unter dem Bildwort des Lichtes. Diese Selbstrechtfertigung, die hier vorliegt. Deswegen meine ich ja auch, sei die einzig vernünftige Antwort auf die Frage, warum moralisch sein, sowas fragt kein anständiger Mensch. Und deswegen hat dann Laut außer dem Begriff der Satiens noch einen zweiten Begriff eingeführt, nämlich das Wort doxisch. Das kennen ja sonst die Philosophen eben von Plato her, doxa als Meinung, bis eben zu Husserl und so. Und er geht dann auf das späte Griechisch zurück, wo dann Doxa ja nicht mehr Meinung heißt, sondern das Wort ist für Gloria, nicht? Also für Herrlichkeit. Und er sagt, die sittliche Erfahrung ist eigentlich eine Erfahrung der Hoheit und der Herrlichkeit. Also es geht nicht um Handlungsregeln. Deswegen hat er gesagt, an sich ist es verkehrt, die Ethik Ethik zu nennen. Wir haben ja gehört, Ethik heißt eigentlich Schafzaun, nicht? Und das ist natürlich dann wirklich etwas unter Niveau.